War Room. Das ist ein super Film über das Gebet. Und ich würde dir herzlich empfehlen, den mal zu kaufen und zu schauen und zu verschenken. Und zwar ist noch interessant, sie redet ja da auch gerade von einer Gebetsstrategie. Und wisst ihr was? Genau da sind wir jetzt mit drin. Also wenn ihr irgendwie den Anfang verpasst habt, man kann das nachhören. Dazu gehört ja auch dann Mittwochabend am Gebetsabend und auch Hauskreise, um es zu vertiefen. Also ich glaube wirklich, dass da ganz, ganz viel möglich ist. Wir haben zum Beispiel am ersten Abend, am ersten Sonntagmorgen, in der ersten Predigt haben wir gesehen, was ist das Ziel vom Betten? Und wir haben gesehen, dass das erste Ziel vom Betten nicht Gebetserhöhung ist, sondern Nähe zu Gott. Und am zweiten Sonntag haben wir gesehen, für was sollen wir eigentlich beten? Und wir haben das anhand von unserem Vater haben wir das angeschaut. Am dritten Sonntag war die Verheißung, die Gott uns gibt, ins Gebet hinein. Wie können wir noch mehr Gebetserhörung erleben? Und am letzten Sonntag war der vierte. Und die ganz wichtige Frage, wie können wir umgehen mit all diesen Gebeten, wo wir keine Erhörung erleben? Müssen wir da am Glauben zerbrechen? Und wir müssen nicht. Wir müssen definitiv nicht. Also das können wir nachlesen auf der Homepage. Und kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn man das eine oder das andere verpasst hat. Habt ihr schon eine Gebetsperle entdeckt an diesen vier vergangenen Sündigen? Ich hoffe, ihr habt für euch schon das eine oder das andere rausnehmen können und sind schon ein bisschen, vielleicht habt ihr einen Schub bekommen im Gebet. Das wäre wirklich ganz, ganz gut. Und auch wichtig, weil wir ja auch gehört haben, dass Gebet ganz zentral ist im Leben als Christ. Der Paulus zum Beispiel, der sagt im 1. Timotheus 2,1, zuallererst fordere ich die Gemeinde zum Gebet für alle Menschen auf, zum Bitten und Flehen, zu Fürbitten und Danksagungen. Und wisst ihr, was das heisst? Also wenn wir jetzt das würdet exegetisch, biblisch würdet auseinandernehmen, im griechischen Grundtext, wisst ihr, was das heisst? Das heisst, zuallererst fordere ich die Gemeinde zum Gebet auf. Das heisst es. Nichts anderes. Also zuerst, was sollen wir zuerst machen in der Gemeinde? Wir sollen zuerst beten vor allem anderen. Das sagt der Paulus. Das sage nicht ich, das ist nicht meine Idee. Das sagt der Paulus. Mit anderen Worten, es gibt für Christen nichts Wichtigeres. Wir können nichts Wichtigeres machen als beten. Interessant ist ja, dass er da die Gemeinde anspricht, oder? Also das ist wieder auch der Blick auf das gemeinsame Gebet, auf die ganze Gemeinde. Und darum wimmelt es im Neuen Testament von Anweisungen und Aufforderungen zum Gebet. Es wimmelt davon. Und wisst ihr, warum mir jetzt gerade auch das gemeinsame Gebet am Mittwoch so wichtig ist? Weil man einander immer wieder neu hilft, ein bisschen Feuer zu fangen. Es ist wie wenn man wieder eine Schüttel rühren würde, wenn man Gebetserhörungen gehört, wenn man miteinander betet, dass man nicht allein nur immer unterwegs ist, sondern man kann sich wieder inspirieren lassen. Nächsten Mittwoch ist die nächste Gelegenheit, 19:30. Ich hoffe, wir sind dabei. Aber jetzt ist das so wichtig und trotzdem erleben wahrscheinlich die meisten von uns immer wieder auch, dass das nicht so leicht ist, das auszuleben. Obwohl das so wichtig ist. Wir möchten es schon, aber. Und da gibt es Sachen, die uns zurückhalten, die uns blockieren. Ich tue zum Beispiel, also ich mache meine persönliche stille Zeit am Morgen an und dann am 11 Uhr, so, und ich da auf dem Bürostühle hückle und arbeite, denke ich, so, jetzt ist die Zeit, 11 Uhr, ich habe mir vorgenommen, immer am 11 Uhr für die Gemeinde zu beten. Für Gemeindeanliegen, für Gemeindeglieder. Und ich muss euch sagen, jedes Mal denke ich, oh, jetzt könnt ihr doch noch schnell zählen oder noch schnell das Mail schicken. Und ich muss mir richtig ziehen, dass ich jetzt nicht weiter arbeite, sondern wirklich hören und gehen beten. Das kennt ihr vielleicht auch. Oder vielleicht habt ihr auch Situationen erlebt, wo ihr denkt, eigentlich hätte ich jetzt schön Zeit zum Beten. Und dann machst du noch den Handgriff und das ab und plötzlich ist die Zeit vorbei. Also ich denke, das ist nicht etwas, wo nur Einzelpersonen so geht. Oder ein anderes Hindernis kann auch sein, dass die Konzentration wie fehlt. Man ist irgendwie gedanklich, dann kommt man wieder von einem zu anderen und vielleicht das Handy so nebenbei und dann piepst das wieder und man kommt wie in die Tiefe rein. Unbefriedigend. Aber vielleicht kennst du die Situation, du betest und irgendwie fühlt es sich so nach nichts an. Hast du das Gefühl, deine Gebete bleiben da irgendwie im Raum oder an der Decke hängen? Gott ist wie nicht da. Oder du fühlst dich einfach total nicht danach zu beten. Manchmal hängen wir so im Dschungel vom Alltag fest. Die Ablenkung, Frustration, Gefühl, wir sind blockiert. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei dir? Was gibt es da so Blockaden, die sich immer mal wieder wiederholen? Und ich denke, es ist nur schon mal gut, wenn man sich das bewusst macht. Was ist es bei mir? Es ist interessant, dass hier meistens sind das nicht die außerordentlichen Sachen, die einen vom Beten abhalten, sondern stinknormale, alltägliche Sachen sind es meistens. Und ich würde jetzt gerne mal einen Moment der Zeit geben, wir werden jetzt dann auch noch ein bisschen Musik im Hintergrund hören, überleg dir nur für dich selber, was ist es bei mir, wo mich beim Betten so ein bisschen blockiert, wo mich vom Betten abhaltet. Einfach nur für dich, das muss man niemandem teilen nachher. Einfach einen Moment, zum in sich gehen, sagen, wo stehe ich eigentlich? Einfach einen Moment. Danke für die Instrumentalmusik. Einfach so einen Moment, ist etwas in den Sinn gekommen, ist etwas bewusst geworden, wo du so ein bisschen am Beissen bist. Vorher habe ich ein paar mögliche Gebetsblockaden erwähnt und vielleicht ist etwas aufgefallen. Also ich habe zum Beispiel so in dieser Art gesagt, ich fühle mich nicht in der Stimmung zum Beten, ich fühle nichts beim Beten, ich spüre Gottes Gegenwart nicht. Und merke darüber, wenn ich das so sage. Ich rede jetzt da ständig vom Fühlen, vom Gefühl. Und jetzt weiss ich nicht, jetzt haben wir ja gerade gesehen, wie entscheidend wichtig das ist, ein aktives Gebetsleben zu haben. Also vorher die Bibelstelle voran, oder? Vor allem anderen. Und meine Frage ist es weise, wenn wir uns aufs Gefühl abstützen, ob wir jetzt beten oder nicht? Ich weiss nicht, wie es bei uns so geht, aber mein Gefühl ist nicht immer so konstant. Mal so, mal so. Je nach Tagesform, nach Tageszeit, wie ich geschlafen habe, ob ich Hunger habe. Hunger ist gar nicht mehr gut. Wirklich. Und dann vielleicht ein bisschen müde. Das ist also ganz schlecht. Dann muss man möglichst schnell schauen, dass etwas hinkommt. Das merkt ihr vielleicht auch, oder? Und wenn ich jetzt, ist das wirklich schlau, wenn ich auf das Gefühl baue, ob ich jetzt beten soll oder nicht? Ich möchte da gerade noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Aber zuerst noch einen kleinen Einschub. Wenn man von Gebetsblockaden redet, die schlimmste und die härteste Gebetsblockade ist, wenn meine Beziehung zu Jesus durch eine Sünde belastet ist. Vor allem durch eine Sünde, die also suchtmässig ist, sage ich jetzt mal. Und ich das gleichzeitig wie einfach so akzeptiere. Das kann zum Beispiel eine Internetpornografie sein, das Problem. Oder es kann auch sein, das Rauchen oder irgendetwas, wo ich wie merke, eigentlich ist das nicht gut. Das sagt die Bibel auch. Und ich akzeptiere es einfach. Das ist etwas, wo Beziehung zu Jesus enorm belastet. Epheser 4, Vers 30. Da heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Und ihr Lieben, der Heilige Geist, der ist in mir drin, was geistliche Leben wirkt. Er ist eigentlich ein Geist vom Gebet, weil ich in mir drin, ich habe nicht die Fähigkeit zum Beten. Erst wenn der Heilige Geist in mich kommt, erst dann kann ich richtig beten. Und jetzt ist es extrem blöd, wenn der Heilige Geist in mir drin betrübt ist. Dann welkt mein Gebetsleben wie eine Blume in der Wüste. Oder, das ist die eine Variante, oder ich bete, je länger sie mehr aus eigener Kraft. Und dann muss man sich anstrengen. Und dann ist es mühsam. Oh. Und beides ist eigentlich völlig nicht gut. Aber wenn ich dann von so einer Sünde umkehre, wenn ich anlege und sage, Jesus, du siehst, das ist so blöd, ich will dagegen angehen, es tut mir leid. Und dann, oder vielleicht und sogar auch bereit bin, in die Seelsorge zu gehen, dann kann Gottes Geist mich ganz neu durchfluten und kann mir eine neue Freude am Gebet schenken. Und das sind Good News. Das sind wirklich gute Nachrichten. Weil so kommen wir zu neuem Gebetspower. Und jetzt zurück zu den Gefühlen. Ich habe vor einer Zeit mal so ein bisschen die Aussage gehört, wo jemand gesagt hat, vor ein paar Monaten, da hatte ich eine Phase, da bin ich Jesus so nahe gewesen. Hey, es ist ganz enorm gewesen. Ich habe so viel gespürt, die Nähe und der Jesus. Und ich muss ja sagen, wenn jemand so eine Aussage macht, zeugt das nicht von viel geistlichem Verständnis. Warum? Weil Jesus uns immer gleich nahe ist. Es ist nicht je nachdem, ob ich Gefühle oder nicht, ist er näher oder weniger näher. Das kommt überhaupt nicht auf mein Gefühl drauf an. Er ist immer genau gleich näher. Und das kann ich euch sogar schwarz auf weiß geben. Das heisst sogar im Missionsbefehl. Im letzten Kapitel von der Bibel heisst es, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also der ist immer bei mir, ist immer näher. Egal, wie ich mich, also was ich fühle. Und darum ist es so unweise, wenn wir uns von unseren Gefühlen leiten lassen im Blick aufs Gebet. Wenn wir das machen, verpassen wir ganz viel Segen. Wir verpassen ganz viele Erfahrungen. Aber so einfach ist es ja gleich nicht, oder? Die Gefühle sind ja relativ dominant. Das haben wir alle schon erlebt. Gerade ich letzte Woche wieder. Vor dem Glaubensgrundkurs. Ich bin so down gsi, kann ich ja sagen. Richtig, ich dachte, nein, was Glauben? Also nicht am Glaubensgrundkurs, einfach wegen anderen Sachen. Und ich bin dann angegangen und dachte, nein, was soll das und alles. Und nachher haben wir einen unglaublich genialen Abend erlebt. Es ist so wunderbar, dass eigentlich mehrere Leute geäussert haben, sie möchten eigentlich sich auf den Weg begeben mit Jesus. Und jetzt geht es darum, dass wir das miteinander besprechen und konkret lindeln werden. Und das ist so ermutigend gewesen. Aber wir merken die Gefühle, die können es manchmal derart einnehmen. Und es ist wichtig, dass wir lernen, mit diesen Gefühlen richtig umzugehen. Und eine Hilfe, mit den Gefühlen richtig umzugehen, Punkt der Gebet, das ist, wenn wir das Haus vom Gebet uns mal anschauen. Das Haus vom Gebet. Jetzt in der Schweiz haben ja unsere Häuser ja das auch, haben ein Betonfundament. Und ich bin ja ganz froh darüber. Oder? Wenn es einmal stürmt oder so, dann wissen wir ja, das Haus bleibt stehen. Weil ich im dümmsten Fall deckt es ein bisschen da oben etwas ab auf dem Dach, aber unten dran ist gut, der bleibt stehen. Und jetzt in dem Bild vom Haus, vom Gebet, ist das Fundament nicht Beton, sondern etwas, das viel härter ist. Etwas, wo viel weniger kann kaputt gehen kann. Das kann man nicht abspitzen. Nämlich das Fundament im Haus des Gebets sind die biblischen Tatsachen. Die biblischen Tatsachen, das ist das, wo besonders steht. Und die sind darum so hart, weil sie ewig sind. Weil der ewige Gott die Tatsachen fixiert hat. Und darum. Und die Tatsachen, oder das Fundament, das trägt definitiv. Egal, wie ich mich fühle. Weil es ist unverrückbar. Niemand kann an diesen Tatsachen etwas ändern. Mein Gefühl schon gar nicht. Aber auch keine Engelmacht, keine Energie, nichts kann dem ändern. Die ist gegeben. Und wenn ich jetzt also auf diese Tatsachen baue, also daran glaube und handle aus dem Glauben heraus, dann ist das der zweite Stock, der zweite Stock von dem Haus. Also wenn ich darauf auf glaube und baue auf diese Tatsachen. Entscheidend ist, dass der Glaube auf biblische Wahrheiten beruht, weil sonst wird beim ersten Sturm wird das Haus reinstürzen. Also wenn ich jetzt Glaube und Tat, das ist auch das Gebet drin. Und weil ich kein gutes Fundament habe, wenn ich jetzt nur bete, weil ich mich gerade so gut fühle und weil es der Pastor gesagt hat. Ja gut, den Pastor soll man schon hören, hey? Aber manchmal, auch nicht immer. Aber, oder wenn ich kein gutes Fundament haben und beten, kommt Sturm, Krise im Leben, irgendetwas, fällt alles zusammen. Nein, wieso soll ich da beten? Das bringt ja alles nichts und was auch immer. Gutes Fundament. Übrigens, die ganze Serie, die wir anschauen, da geht es auch um die Fundamente, die Tatsachen. Durch die Tatsache und den Glauben finde ich Zugang, nämlich zu meinem himmlischen Vater, zu Jesus Christus. Und aus dem Grund bete ich. Eben nicht, weil ich in einer bestimmten Stimmung bin. Jetzt kann man ja fragen, ja, ist denn das Haus so ein gefühlsloser Klotz? Hat da Gefühl keinen Platz? Es hat Platz, definitiv. Aber das ist erst die Folge der unteren Stockwerke. Das ist eine Folge, die jetzt dann kommt. Freude an meinem Vater, das ist ein Gefühl, das entsteht. Oder auch Trost, wenn es mir schlecht geht. Einfach merkt, da ist jemand, ich bin alleine. Oder halt die Stürme. Oder einfach schöne Momente, bewegende Momente. Übrigens wissen Sie, was der Hammer ist. Nein, das fand ich am Schluss, der Hammer. Ich wüsste das eh schon. Aber es ist gleich, manchmal muss man zwischendurch den Hammer wiedergeben, den man schon kennt. Aber genau. Damit das Haus funktioniert, müssen wir diese Reihenfolge beachten. Das Fundament kommt zuerst. Und darauf baue ich mein Leben. Das ist die Grundlage. Und dann kommt auf dem mein Glaube und meine Taten. Ich baue das auf das Fundament und jetzt kommen Glaube, Taten. Und was passiert dann? Da gehört das Gebet dazu in die Mitte. Dann wird mein Gefühl bewegt. Dann wird mein Gefühl verändert, hundertprozentig. Vor allem auch, wenn man so ins Gebet angeht, wie wir es in der ersten Predigt gehört haben. Da bin ich überzeugt, dann wird mein Gefühl auch trainiert genommen werden. Vielleicht nicht jedes Mal so, dass ich dann einen halben Meter am Boden schwebe und nur noch Halleluja rufe. Das mag auch mal sein, aber gleich das Gefühl wird dort trainiert genommen werden. Also die Reihenfolge, biblische Tatsachen, Glauben mit Tat, und dann kommt das Gefühl. Und eigentlich ist ja das Prinzip uns auch im Alltag vertraut. Ich behaupte mal, dass wir alle das leben, automatisch. Wenn es regnet zum Beispiel, es regnet, dann sagt, das ist eine Tatsache, es regnet draussen. Und mein Glaube sagt mir dann, wenn du jetzt rausgehst, wirst du nass. Nimm gescheiter den Schirm mit. Das ist die Mitte, oder? Glaube und Tat. Und dann, wenn ich draussen bin und unter einem Schirm bin und es regnet, und andere haben keinen Schirm, dann fühle ich mich ziemlich wohl da unter dem Schirm und denke, ja, höchstens die Füße werde ich gefürchtet, aber sonst, ich bin froh, oder? Gefühl, da kommen Gefühl. Also ein einfaches Veranschaulichungsbeispiel. Aber es ist gar nicht so einfach, gegen Gefühl zu handeln. Weil wenn wir da mal jetzt, wenn wir da hingehen, oder? Gefühle sind erst oben. Also ich muss eigentlich da eine Tat tun oder beten oder etwas, wo Gefühle vielleicht noch völlig etwas anderes sagen. Das ist nicht so einfach, je nachdem. Ich glaube, das kann ich nur dann, wenn ich überzeugt bin, dass die Gefühle sich verändern können. Wenn ich jetzt das mache und ich tue. Jetzt habe ich schon ein paar Mal das Wort biblische Tatsachen gebraucht. Und also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das nicht etwas, das da Motivationsschübe auslöst. Ja, biblische Tatsachen, yeah. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte jetzt darum mal ein paar von diesen biblischen Tatsachen ein bisschen anschauen, dass das hoffentlich schon ein bisschen mehr sich etwas bewirkt. Aber übrigens, aus dem Grund ist es so schlau, wenn man möglichst viel im Gottesdienst ist, wenn man zum Beispiel in der Bibel liest, wenn man in den Hauskreis geht, weil dort werden so biblische Tatsachen auch entfaltet und beleuchtet. Also das hilft uns immer auch. Also, ein paar von den biblischen Tatsachen. Die erste, Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und die biblische Tatsache sagt, wenn du dich auf den Weg machst, dann kommst du zu Gott Vater. Also dann kommst du an im Himmel. Wenn ein Mensch zu Jesus sagt, ich brauche Vergebung für gewisse Handlungen in meinem Leben, für gewisse Worte und Gedanken und ich möchte, Jesus, dass du mein Leben hier kommst, dann ist er über den Weg Jesus im Himmel angekommen, im Vaterhaus. Das ist mal eine erste Grundsatztatsache. Und ab dem Moment hat eigentlich ein Mensch wie zwei Lebensexistenzen. Eine ist unverändert auf der Erde, aber die andere ist neu im Vaterhaus bei Gott im Himmel. Und die neue Dimension, das ist eine biblische Tatsache, dass ich jetzt irgendwo dort einen Anker drin habe. Und Jesus garantiert uns, durch den Vers, er garantiert uns den Zugang zu Gott. Also wenn du den Weg gehst oder gegangen bist, dann bist du ein Kind Gottes und dann kannst du immer wieder den Zugang von dem Gebrauch machen. Du hast dann ein Recht dazu. Du hast ein Recht. Und Jesus sagt an anderer Stelle, sagt er, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er wieder hinausgeschmissen, wenn er sündigt. Hab Acht! Nein. Das ist eine schöne Musik. Kannst du da bleiben, Mirjana? Nein, er sagt es nicht, sondern er sagt, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich finde das etwas Wunderschönes, was da gesagt wird. Dass wir eigentlich gerettet werden, wenn man durch Jesus eingeht. Und das ist ein abgeschlossener Prozess. Zack, ich gehöre jetzt zur Familie Gottes. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Schau jetzt, wenn unsere Kinder mal irgendwie Krise haben, das kommt leider ein-, zweimal im Jahr vor. Ein-, zweimal im Jahr. Dann stellen wir sie nicht vor die Türe und sagen, du weißt was, Haus nehmen anders her. Das macht Gott auch nicht. Also wenn wir seine Kinder sind, auch wenn wir mal neben uns trampeln. Und wissen dann, warum? Weil wir haben jetzt ein Kindsrecht. Ein Kindsrecht. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir das Kindsrecht in uns innen wissen, weil es für unsere Identität mega wichtig ist. Als ich 9 war, hat sich meine Eltern scheiden lassen. Und ich war dann alle 2 Wochen mit meinem Vater. Und ich bin gern zu meinem Vater. Mein Vater war immer ein bisschen mein Held. Aber es war irgendwie dann so, dass ich mit der Zeit, mit den Jahren, habe ich wie das Kindsrecht verloren. Ich habe mich wie gefühlt, ich bin also fast wie ein Gast. Ich kann nicht wollen, Unannehmlichkeiten verursachen. Und vor der Scheidung war das überhaupt nicht gewesen. Da bin ich mit meinem Vater auf Beine und Knie und habe da oben gemacht und so, Wappi, Wappi und so. Ich habe das mit der Zeit wie mich nicht mehr getraut. Klar, ich bin älter geworden. Aber die Nähe hat das wie ein bisschen weggenommen. Und ich kann ja sagen, ein Kind, das Kindsrecht emotional verliert, ist schrecklich. Es ist Katastrophe. Bei uns daheim, unsere Kinder, die wissen extrem gut, was Kindsrecht bedeutet. Die können das einfordern wie sonst nichts, wie es kein Morgen gibt. Und wisst ihr was? Das ist gut. Das ist eigentlich gut, weil das zeigt mir, hey, sie fühlen sich wohl. Wenn man mal ein bisschen unverschämte Forderungen stellen, dann muss man halt dann auch ein bisschen Gegensteuer geben. Aber das ist eigentlich gut, wenn unsere Kinder sich plötzlich wie Gäste benehmen, dann sagen sie, hey, jetzt ist etwas nicht mehr gut. Jetzt ist etwas definitiv nicht mehr gut. Und das Kindsrecht, das hat Gott uns geschenkt. Das hat dir geschenkt, wenn du ihn angenommen hast. Und das ist genial. Das Kindsrecht. Jetzt der Text sagt, wer drin ist, durch die Türe nie gegangen ist, der wird wieder rausgehen, wieder reingehen, rausgehen. Und wenn er rausgeht, dann geht er eben nicht dort wieder in den Dreck raus, wo er hergekommen ist. Sondern er geht dort raus, wo er Weide findet. Gott wird uns nähren, Gott wird uns versorgen, wird uns nahe sein, auch seelisch, wenn wir ein- und ausgehen oder wenn wir von dem Gebrauch machen, von dem Kindsrecht. Also wir sollen auf diese Tatsachen bauen, sagen, hey, ich fühle mich zwar nicht danach, aber jetzt will ich ein- und ausgehen. Mit anderen Worten, jetzt will ich vor Gott kommen im Gebet, jetzt will ich das in Anspruch nehmen und ich will mich nicht auf mein Gefühl bauen. Vielleicht denkst du jetzt ja auch, ja gut, das klingt ja schon noch schön. Aber mein Problem ist, weißt du, ich habe das nicht verdient. Wenn du wüsstest, was ich alles schon vergeigert habe in meinem Leben, auch als Christ schon, ich habe es nicht verdient. Und ich muss sagen, der letzte Satz stimmt mindestens. Du hast es nicht verdient. Ich habe es auch nicht verdient. Das hat niemand von uns verdient. Aber es gibt wunderbar befreiende Bibelstellen. Das haben wir auch am Freitag angeschaut im Glaubensgrundkurs. Und wenn ihr einen Vers, ich wollte mal anfangen mit einem Vers lehren, dann würde ich euch den empfehlen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt. Reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Von jeder Ungerechtigkeit. Also wenn wir vor Jesus zu dem Bockmist stehen, den wir begangen haben, dann reinigt er uns, oder? Dann vergibt er uns. Und das heisst, von jeder Ungerechtigkeit. Und das ist einfach das Gewaltigste, oder? Vielleicht gibt es ein Bild, wir haben letzten Sommer ein neues Auto bekommen, also gekauft. Und das ist dann da gestanden und es ist einfach alles blitzblank gewesen, oder? Schön, kein Bröseln am Boden. Und denkst, wow, das ist schön. Du, am besten hocken wir gar nicht rein, geh mit dem Zug heim, dass es nicht dreckig wird. Und am Anfang habe ich mich noch mega, Kind, hebe die Füße ab da, dort und so, dass es nicht dreckig wird. Und jetzt ist ein halbes Jahr, drei, vier Jahre vorbei, gell? Jetzt sieht es wieder aus. Unglaublich. Aber unser Leben wird auch so dreckig. Aber wenn wir diesen Vers in Anspruch nehmen, kann man sagen, hey, ich will jedes Mal, wenn ich Sünde bringe, bin ich wieder so rein, wie frisch ab der Fabrik. Wie nie, nur das Kleinste vergeigt und vergamed hättest. Poren tief, rein, geht gar nicht mehr. Und das ist der Hammer. Und die Frage ist jetzt alles, ist jetzt auch, hängt das an meinem Gefühl ab, ob ich jetzt wirklich rein bin oder nicht? Nein, es hängt allein von Jesus ab. Er hat es möglich gemacht. Dann eine weitere Tatsache, Hebräer 10,19. Der gefällt mir, das ist eine meiner Perlen. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Das heisst, du kannst jetzt frei, ungehindert, jederzeit in Gottes Heiligtum eintreten. Und Gottes Heiligtum ist der Ort, wo Gott lebt. Jetzt, wo er jetzt lebt, in dem Moment. Das heisst, der Vers sagt, du hast ein Audienzrecht. Ein Audienzrecht. Du darfst jederzeit vor Gott kommen. Und die im Musical waren, Esther, hat ja ein paar gehabt, die haben die dort gesehen, dass Esther das bei ihrem eigenen Mann, dem König, nicht gehabt hat. Sondern sie hat gewusst, es kann sein, dass ich umkomme, dass er mich umbringen lässt, wenn ich jetzt einfach so vor Gott, vor den König komme. Und sie war Königin gewesen. Und wir haben vor Gott ein Audienzrecht jederzeit. Das heisst, du darfst ins Heiligtum Gottes kommen und musst nicht irgendwo dort in ein Eckchen hückeln, still wie ein Müsli und hoffen, dass sie niemand sieht und rausschickt. Nein, du darfst. Boah, da bin ich. Ich darf da sein. Wow. Schön. Du darfst es in Anspruch nehmen. Du hast dort das Recht zu sein, weil du jetzt neu ein Bürger bist vom Himmel. Und weil das dort, das Bürgerrecht sich dort eigentlich verankert hat. Jetzt, es tönt noch gut eigentlich, oder? Du darfst Zugang ins Heiligtum Gottes haben. Aber hey, also, mal unter uns gesagt, wie kommt man dort an? Hat irgendjemand Connections zu der NASA, der kann mit dem Space Shuttle rauffliegen? Nein, das ist eine andere Dimension, geht nicht. Ich komme ins Heiligtum Gottes durchs Gebet. Das ist mega. Also wenn du bettest, stehst du im gleichen Moment im Geist vor Gottes Thron. Und das dummerweise hat man dort keine Augen. Also man sieht es nicht. Das ist im Glauben, im Geist. Und darum finde ich es eigentlich auch noch gut, die Augen zuzumachen beim Betten, weil ich irgendwie mich da besser auf die unsichtbare Welt ausrichten kann. Und das hilft mir jetzt noch. Aber der Heilige Geist, der versetzt dich, wenn du bettest, in die Position vor Gott Vater und Jesus Christus. Und darum gefällt mir das Lied so super, um vorher gesungen hat. Mutig komme ich vor dem Thron. Wir stehen dann im Geist vor dem Thron Gottes. Und wir können ihm eins zu eins sagen, was uns bewegt. Wir können ihn loben, direkt. Denkst du, das hat eine positive Auswirkung auf dich? Auch wenn du keine Lust hast, das zu machen? Lohnt es sich, das zu machen, auch wenn du nichts spürst? Es lohnt sich absolut. Und wisst ihr, was auch speziell ist? Es heisst im Text, wir haben jetzt also Zugang. Wir haben jetzt den Zugang. Nicht, wenn wir dann mal im Himmel sind, oder? Haben wir Zugang. Das ist jetzt. Und das macht das Ganze so speziell. Also nützt den Zugang. Komm vor den Thron und lass dich prägen im Geist. Das färbt ab. Das färbt ab auf dich. Das tut dir gut, wenn du traurig bist.
wenn es dir schlecht geht, dass du dir aber auch gut und fröhlich bist. Manchmal ist das ein Problem, sind wir fröhlich, alles ist gut. Auch dann haben wir den Zugang nötig. Und die Gegenwart. Und warum ist das jetzt möglich? Warum haben wir das Audienzrecht? Das ist darum, weil du immer deine christlichen Pflichten so schön brav erledigst. Drum. Nein. Jesus hat uns den Zugang durch sein Blut eröffnet. Es ist nichts weniger nötig als das Blut von Jesus, dass Menschen wie wir, unheilige Menschen wie wir, die Möglichkeit bekommen, an den heiligen Ort im Himmel anzukommen und können ihr Kinds- und Audienzrecht wahrnehmen. Durch sein Blut und seinen Tod. Das ist eine Tatsache. Und auch da sehen wir wieder die zwei Realitäten. Wir leben quasi an zwei Orten. Oder mit unserem Körper auf der Erde und im Geist vor Gottes Thron. Ganz speziell, wenn wir beten. Und ich verstehe es so, dass wir Menschen, wir bestehen aus Seele, Geist und Leib. Wir sind eigentlich auch eine Drei-Einheit, wie Gott selber, auch Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei und doch eins. Und wir sind Seele, Geist und Leib. Und das jetzt also, wenn ich bete, dann steht ein Teil von mir, der Geist, vor dem Thron Gottes. Weil es eben heisst, jetzt ist das möglich. Bist du dir das bewusst, wenn du betest? Also ich bin nicht immer, ganz klar nicht, aber ich probiere mir es mehr zu bewusst machen, eben auch gerade im Zusammenhang mit dieser Perle, im Zusammenhang mit dieser Gebetsreihe. Und ich glaube, da drin liegt ziemlich viel Kraft. Wenn ich mir bewusst mache, dass ich jetzt vor dem Thron Gottes stehe und das Recht habe dazu. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ja, mein Gewissen hat das Problem, dann muss ich vielleicht überlegen, ah, da hat es noch eine Sünde. Ich habe vorher, bin ich frech zu jemandem, dann leihst du es an, nimmst da der dritte Vers von oben in Anspruch und weisst, jetzt ist dir alles gut und jetzt kannst du dein Audienzrecht ohne schlechtes Gewissen wahrnehmen. Also, wenn wir die göttliche Reihenfolge ernst nehmen, dann werden wir Blockaden im Gebet überwinden können. Wenn wir sagen, hey, zuerst biblische Tatsachen und aufgrund von dem, darauf soll mein Glauben bauen, meine Tat, mein Gebet, und dann wird sich mein Gefühl verändern. Und ich würde so Mut machen, das mal ganz bewusst auszuprobieren. Wenn er sagt, hey, ich habe so keinen Bock oder was auch immer. Gut, Junge, ist das noch modern, sagen wir das noch heute? Kein Bock. Dass man es einfach mal macht und ausprobiert und mal schaut, was passiert. Weil ich bin überzeugt, dass das wirklich so ist. Und wenn morgen jetzt deine Gefühle nicht sagen, ja, komm beten, oder wenn du morgen keine Lust hast, dann machst du das, dann nimmst du mal eine von diesen Gebets-Tatsachen, biblischen Tatsachen vor Augen und sagst, hey, das will ich jetzt. Überleg, was passiert, dann bettest und dann machst du es einfach. Übrigens sind hinten die Vertiefungsblätter aufgelegt, wo auch die Bibelstellen drauf sind. Nimm doch eins mit und schnappst dir mal so eine biblische Tatsache. Es gibt noch ganz viel mehr. Das wäre auch ein Hammer. Und so können wir Gebetsblockaden überwinden und tiefer in Gottes Güte eintauchen. Und für das hat Jesus den Preis gezahlt. Für das. Und uns ein neues Leben geschenkt. Und ich würde es jetzt gerne haben, wenn wir jetzt nicht darüber reden, sondern wenn wir würden jetzt auch vor den Thron Gottes kommen. Und das, was ich vorher so ein bisschen angetönt habe, das ist ja, das Schöne ist ja, wir kommen vor den Thron, wenn wir Lobpreis machen, wenn wir Lieder singen, und zwar von Herzen, nicht nur mit dem Maul, das kann man ja auch mit dem Maul singen. Wenn man es wirklich von Herzen macht, dann sind wir eben auch vor dem Thron Gottes. Und das ist genial. Und dann sogar noch miteinander. Das ist noch eine Vervielfachung. Aber jetzt wäre es gut, schön, wenn wir eine Zeit hätten, wo jedes für sich im Stillen sagt, und ich komme jetzt vor dich, Jesus. Und einfach das bewusst in Anspruch nehmen, dass wir jetzt vor dem Thron Gottes sind. Ich habe da ein paar Anregungen zum Beten. Ich ermutige uns alle, dass wir einen ganz neuen Grundsatzentscheid fällen, dass du vielleicht sagst, hey, ich will mich im Blick aufs Beten nicht mehr zuerst auf meine Stimmung, meine Gefühle verlassen, sondern auf Gottes Wort, auf seine biblischen Tatsachen. Vielleicht musst du sogar auch um Vergebung bitten, weil du merkst, hey, ich bin da ziemlich viel auf der falschen Seite vom Ross runtergefallen, ich habe mich so viel von den Gefühlen leiten lassen. Das kannst du Jesus sagen. Sag ihm doch, es tut dir leid. Vielleicht ist aber auch ein grosser Schritt dran, dass du vielleicht sagst, du, ich muss einen Neuanfang machen im Glauben. Jesus kommt eine neue Mitte von meinem Leben. Oder du nimmst Jesus überhaupt in dein Leben auf. Bringst ihm deine Schuld und nimmst Latschen ein. Vielleicht etwas ganz anderes. Ich fände es schön, einfach einen Moment, jedes für sich. Wir haben ja wieder ein bisschen Musik im Hintergrund. Und komm vor deinen Gott, vor seinen Thron und freu dich dran. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass wir in dir so einen Reichtum haben. Das ist ein Reichtum, der im Himmel seine Quelle hat und aber bis ins, also in unser Tiefste nie strömt und strahlen will, wo wir jetzt auch sind, in dieser Welt. Herr Jesus, es gibt so viel Wahrheit über dich. Einerseits, dass du uns nahe bist, andererseits auch, dass wir vor den Gnadenthron kommen können, effektiv im Geist vor dir stehen und dass das eine Wahrheit ist. Und ich möchte dich so viel bitten, hilf, dass wir immer noch mehr und wieder neu von deinen Wahrheiten geprägt werden können. Und dass wir durch das auch Gefühle überwinden können. Dass nicht Gefühle uns bestimmen, sondern deine Tatsache und das Gefühl sich anpassen und sich dann formen zum Guten. Danke vielmals. Das Gefühl hast du weggemacht. Die Gefühle sind auch gut. Aber an ihrem Platz. Ich danke, dass für jedes Einzelne, das gekommen ist, Herr Jesus, auch heute Morgen. Und ich bitte dich ganz fest um deine Gnade, um deine Stärkung, um das Aufrichten, um deine Leitung, um deinen grossen Segen für alle. Amen.